Ich wünsche ebenfalls allen einen guten Morgen. Ich danke für die guten Wünsche. Wir fahren fort mit Texten aus dem Römerbrief zum Thema die Genugsamkeit Jesu Christi. Gestern Morgen sahen wir aus Kapitel 1, dass Jesus Christus Grund meines Dienstes ist. So dann aus Kapitel 5, dass er mein Mittler ist. Und das ist nicht nur eine theologische Wahrheit, nicht nur die Grundlage meiner Versöhnung mit Gott, sondern er ist meine ständige Verbindung mit Gott, dem Vater. Ohne Jesus Christus dürfen wir uns die Beziehung zu Gott, dem Vater, nicht denken. Wir fahren heute Morgen fort in Kapitel 5 und wollen dann in Kapitel 6 Fortsetzung machen zu der Wahrheit, dass Jesus Christus meine Lebenskraft ist. Meine Lebenskraft. Römer 5, Vers 17. Wenn infolge des Fehltrittes des einen der Tod durch den einen herrschte als König. Es hat mehrere Wörter im Griechischen für herrschen. Das eine ist dem deutschen Wort herrschen sehr ähnlich. Das Deutsche ist ein Tätigkeitswort, abgeleitet vom Hauptwort Herr. Herrschen heißt Herr sein. Und dieses eine Wort haben wir auch im Römerbrief. Ich denke in Kapitel 6. Aber hier haben wir ein anderes Wort. Dieses Wort ist ein Tätigkeitswort, abgelenkt vom Wort für König. Und das bedeutet also König sein. Und wenn auch beide Wörter sehr verwandt sind und fast dasselbe ausdrücken, so dürfte dieses doch etwas stärker sein. Denn ein König ist immerhin Herr eines Herren. Er ist das Oberhaupt, er ist der Monarch. Und so haben wir hier ein starkes Wort für herrschen, nämlich König sein oder als König herrschen. Und ich möchte das jetzt durchziehen und dann bekommen wir einen Blick für Jesu Lebenskraft, die in meinem Leben König sein will, überaus, über alles herrschen. Noch einmal Vers 17. Wenn infolge des Fehltrittes des einen, das heißt des Adam, der Tod durch den einen herrschte als König, niemand entkam seiner Herrschaft. Er war totaler Herr, absoluter Herr. Wenn das der Fall war, vielmehr werden die das Übermaß der Gnade und des Gerechtigkeitsgeschenkes empfangen, im Leben herrschen als Könige oder wie Könige, durch den einen Jesus Christus. Diese Wahrheit wird dann am Ende des Kapitels wiederholt. Ich lese Ende Vers 20 und dann Vers 21. Da wurde die Gnade überreich, reichlich bis zum Übersprießen, bis zum Überfluten. Reich, überreich, damit, weshalb wurde Gnade so reichlich vorhanden? Damit, gerade so wie die Sünde im Tode, als König oder wie ein König herrschte, so auch die Gnade als König herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir haben hier eine Doppelwahrheit. Anstelle des Todes herrscht jetzt die Gnade. Aber die Gnade herrscht durch Jesus Christus. Das heißt, dass die Gnade fast personifiziert wird. Wenn die Gnade herrscht, dann ist das ein Prädikat einer Person. Das heißt, eine Person herrscht. Und wenn die Gnade herrscht, dann wird sie wie eine Person aufgefasst. Und diese Wahrheit wird ergänzt, erklärt durch die Tatsache, dass die Gnade durch Jesus Christus zur Herrschaft kommt. Mit anderen Worten, hinter der Gnade steht tatsächlich eine Person, und diese Person ist die Gottesperson in Menschengestalt, Jesus Christus, Jesus der Messias, Jesus Gott der Retter. Jesus heißt Gott rettet oder Gott der Retter. Gleichzusetzen mit Immanuel, Gott unter uns, aber Gott unter uns als Retter. Gott zeigt seine Gnade zu uns in der Person von Jesus Christus. Wenn an Titus geschrieben wird, es ist erschienen die Gnade Gottes, dann spricht Paulus von der Person von Jesus Christus. In dieser Person ist Gnade sichtbar geworden. Gezeigt hatte Gott seine Gnade schon im Alten Bund. Und wir dürfen Gesetz und Gnade nicht gegeneinander ausspielen, auch nicht zeitlich voneinander dividieren. Es ist nicht so, dass wir im Alten Bund nur Gesetz hätten und im Neuen Bund nur Gnade, sondern wir haben beides in beiden Bündnissen. Das heißt, schon im Alten Bund, unter dem Gesetz, haben wir Gnade, das Gesetz, wovon Paulus sagt, dass es zu Christus treibt, zu ihm hin drängt. Dieses Gesetz hat schon im Alten Testament zu Gott hingedrängt und den alttestamentlichen Israeliten darauf oder ihm gezeigt, dass er Gott braucht und seine Barmherzigkeit, seine Gnade. So hat das Gesetz ihn ständig zu Gott getrieben, aber dann doch mit der Zeit zum verheißenen Messias. Und im Neuen Testament ist es so, dass wir immer noch das Gesetz benötigen, um uns zu zeigen, dass wir wirklich auf die Gnade Gottes angewiesen sind. Als Billy Graham in New York war in den 50er Jahren, dann hat er, soviel ich weiß, in den ersten 2 Wochen über die 10 Gebote gesprochen. Warum? Er sagte, die New Yorker müssen wissen, wozu sie Jesus brauchen. Viele Menschen in New York konnten mit Jesus nichts anfangen. Er war ihnen unbekannt. Ein großer Teil der Bevölkerung war wirklich Heiden. Und damit sie wissen, wer Jesus Christus ist und warum sie ihn brauchen, braucht es die Darstellung der Grenzen Gottes, der geoffenbarten Grenzen Gottes für uns. Das Anzeigen, das Aufzeigen der Herrschaft Gottes über den Menschen. Es muss gesagt werden, Gott oben ist Herr von uns Menschen hier auf der Erde. Und er hat gesagt, da ist die Grenze und da und dort und hier. Und dann wird uns klar, dass wir immer dazu tendieren, durch diese Zäune durchbrechen zu wollen, die Zäune abreißen zu wollen und unseren eigenen Willen durchzusetzen. Und dann kommen die Abgründe, der Tod. Und von diesem Tod zu retten, da bedarf es der Gnade Gottes in Jesus Christus. Und deshalb hat Gott gerade das Gesetz eingeführt. Zwischendurch, die Verheißung war schon da, dass der Messias kommen sollte. Aber das Gesetz wurde mittendrin Kapitel 5 hier, eingeführt, damit die Sünde groß würde, damit die Menschen sähen, wie sündig sie wären, sie waren, und damit sie merkten, dass sie einen Erlöser brauchten. Aber wir brauchen das immer noch. Und deshalb sind die zwei Testamente integriert. Das Neue Testament, der neue Bund, ist im Alten enthalten, verborgen. Und der Alte ist im Neuen sichtbar, geoffenbart worden. Und die zwei gehen ineinander. Es sind zwei Bündnisse. Ich bin nicht der Meinung, dass es nur einen kontinuierlichen Bund gibt. Ich denke nicht, dass das es ist, was das Neue Testament uns sagen will. Es sind zwei Bündnisse. Aber es ist ein kontinuierlicher Gott, der denselben Charakter trägt. Nicht einen heiligen Gott im Alten Testament und einen liebevollen Gott im Neuen Testament. Beides in beiden. Ich weiß, dass die Frage der Kontinuität und der Diskontinuität eine Spannung ist, ein Problem ist, das immer wieder in der Gemeinde Jesu theologisch zur Sprache kommt. Aber wenn wir auch nicht letztlich über alle Einzelheiten dieses Themas uns einig oder klar werden, so ist, glaube ich, allen Kindern Gottes immer wieder, bewusst oder unbewusst, klar, wir brauchen Erziehung. Und Paulus schreibt, und Titus ist ganz besonders die Ethikdogmatik des Apostels Paulus. Das heißt, seine Ethik kommt vielleicht am stärksten in seinem Schreiben an Titus zum Ausdruck. Und dort gerade haben wir diese Aussage: Die Gnade Gottes ist erschienen, die uns erzieht. Erzieht, damit wir nicht mehr gesetzlos oder ungesetz oder Gesetz, nicht mehr dem Gesetz entgegen handeln würden. Christen, so sagt das Neue Testament, nun passen Sie auf und missverstehen Sie mich nicht, Christen, das will das Evangelium, sollen gesetzlich werden. Gesetzlich im wahrsten Sinne des Wortes. Dabei werden wir nicht gesetzorientiert, das heißt, wir kommen nicht vom Gesetz her, wir kommen vom Evangelium her, das ist der zweite Bund. Aber es führt uns letztlich zu einem gesetzmäßigen Leben. Das tut die Gnade. Und das braucht Kraft, Kraft, die das Gesetz als solches nie liefern konnte. Römer 8, Vers 3, was das Gesetz nicht vermochte, es stellte Forderungen, hat aber nicht die Kraft geliefert. Die Kraft war da während des Gesetzes, aber sie lag in der Verheißung und in der Vorkehrung der Opfer, aber nicht im Gesetz selbst. Das Gesetz sagte, du sollst nicht. Und jetzt hatte der Israelit zu gehorchen. Aber gleichzeitig gab es nicht nur Forderung. Tora heißt Weisung, nicht nur Gesetz. Weisung, Information. Und während dieser Zeit der Tora, des Gesetzes, haben wir göttliche Verheißung. Gott ist ein gnädiger Gott. Er verheißt den Messias. Und schon jetzt darf man über die Bilder vom künftigen Opfer Gnade zugeschrieben bekommen. Es wird einem gut geschrieben. Aber jetzt, wo wir im Neuen Testament sind, im Neuen Bund, herrscht die Gnade als König. Aber wir brauchen immer noch das Gesetz, um uns zu zeigen, wie nötig diese Gnade ist. Sonst kommen wir ins Schwimmen und wir wissen nicht mehr, was Gnade ist. Wer nie das Gesetz, die Grenzen erlebt hat, der wird nicht wissen, was Gnade heißt. Gnade heißt übrigens einmal Vergebung, und aus dieser leben wir ständig. Weil wir Sünder bleiben und nie sündlos werden bis zur Vollendung, bedürfen wir der Vergebung. Aber Vergebung ist nicht das Einzige, das uns Gnade bringt. Gnade bringt uns Kraft, Hilfe. Und wie gesagt, diese Gnade der Vergebung und diese Gnade der Hilfe, der Kraft zum Überwindungsleben befindet sich in Jesus Christus, in seiner Person. Da wurde die Gnade überreich. Es ist mehr Gnade denn genug. Seine Gnade und Treue sind jeden Morgen neu, unverbraucht neu, wie wenn Gottes Gnade noch nie in Anspruch genommen worden wäre. Sie ist ganz neu und überreich. Deshalb Gnade um Gnade, Gnade auf Gnade, Gnade anstelle von Gnade. Dort, wo Gnade schon war, dort brauche ich wieder Gnade. Im Griechischen Gnade anstelle von Gnade oder an der Stelle, wo schon Gnade gegeben wurde, im Alten und im Neuen Bund, haben wir immer aus der Hand des Messias Jesus Christus, schon bevor er geboren wurde, genommen reichlich Gnade um Gnade. Es gibt nur einen, der diese Gnade spendet, und der ist der dreieinige Gott, der im Alten Testament auch schon dreieinig war. Und es bleibt eine ewige Wahrheit, durch Jesus Christus kommt diese Gnade. Nur wenn Jesus Christus sichtbar wird, wird die Gnade sichtbar und beginnt dann unter einem neuen Bund zu herrschen über die Sünde und den Tod. Über den Tod herrscht sie in Form von Auferstehung. Ich bleibe nicht dem Tod unterworfen, wenn ich sterbe, sondern ich werde auferstehen. Da wurde die Gnade überreich, damit gerade so wie die Sünde im Tode herrschte als König, so auch die Gnade herrsche als König durch Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist die Kehrseite der Heiligkeit Gottes. Während die Heiligkeit mehr vom Wesen Gottes spricht, in seiner Abgeschiedenheit, Besonderheit und Reinheit, ist Gerechtigkeit, diese Heiligkeit, geoffenbart in der Gegenwart eines Maßstabes. Gott kennt Maßstäbe oder Gesetz. Und die Gerechtigkeit ist seine Heiligkeit sichtbar geworden an diesem Maßstab, an diesem Gesetz. Und wenn ich Gerechtigkeit hier lese, dann muss ich sofort Gesetz denken. Das heißt, wenn die Gnade herrscht, dann herrscht sie dem Gesetz entlang. Das heißt, ich erfülle durch die Gnade Gottes den Ansprüchen Gottes. Ich erfülle diese Ansprüche. Ich entspreche dem Wunsch Gottes. Allerdings nicht so, dass ich jetzt frage, welche einzelnen Gebote habe ich zu halten, bis zu den Speisegeboten eventuell. Nicht so, nicht abhacken. Die meisten Christen, befürchte ich, leben immer noch unter dem Bund der Gnade gesetzorientiert und haben noch nie gelernt, gesetzlich zu denken und zu leben. Das ist ein Unterschied. Sogar die Christen, die sich in die Freiheit begeben und immer wieder sagen, ja, wer sagt mir, dass es falsch wäre? Ihre ganze Freiheit steht im Zeichen des sich Abwendens von Gesetz. Und so sind sie genauso gesetzlich wie die anderen, die auf der anderen Seite sind. Beide denken gesetzorientiert. Der eine sagt, ich darf das, wer wird mir sagen, dass ich nicht darf? Er lehnt also das Gesetz ab. Aber er kommt von diesem Gesetzesdenken her. Und der andere orientiert sich auch nach dem Gesetz und sagt, ich muss es halten. Und beide haken ab. Und beide sind noch nie zur Reife gekommen in Jesus Christus. Beide dürften gerettet sein, aber nie von den Kinderschuhen rausgekommen sein. Und haben noch nie gelernt, in der persönlichen, personorientierten Abhängigkeit von Jesus Christus zu leben. Welche Abhängigkeit zu einer gesetzmäßigen Lebensweise führt. Das Gesetz wird zusammengefasst in dem Gebot der Liebe. Liebe Gott von ganzem Herzen. Übrigens, wer Gesetz oder wer aus der Gnade lebt, der wird nie ganz vom Gesetz loswerden. Es muss uns einmal klar werden, dass gewisse Dinge wirklich verboten sind. Es muss uns klar werden, dass Christen Disziplin brauchen, Erziehung, Grenzen. Es muss uns klar werden, dass gewisse Lebensweisen nicht toleriert werden dürfen. Wir müssen von den Kanzeln der Gemeinden des Evangeliums hören, hier hört die Freiheit auf. Dies ist nicht erlaubt unter Christen. Das sagt die Gnade. Die Gnade, die vom Gesetz herkommt, das heißt die Gnade, die die Kraft liefert, nach der Offenbarung Gottes im Alten Testament zu leben. Letztlich wollte Gott zeigen, was es wirklich heißt, ihn von ganzem Herzen zu lieben. Das erste Wort übrigens bei den 10 Geboten ist nicht ein Gebot, sondern die Kunde der Barmherzigkeit Gottes. Ich bin der Herr, dein Gott. So beginnen sie doch. Ja? 2. Mose 20. Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus dem Hause der Sklaverei in Ägypten heraufgeführt hat. Das ist Evangelium. Da beginnt das Gesetz. Ich bin dein Retter. Ich habe dich geliebt. Und jetzt will ich dir zeigen, was Liebe heißt. Und im Grunde könnten wir vielleicht so übersetzen. Anstelle, du sollst keine anderen Götter neben dir haben. Du wirst keine anderen Götter neben dir haben. Das kennen wir auch im Deutschen, ja. Wir sagen indikativ, das geziemt sich nicht, das macht man nicht. Das ist nicht imperativ, das ist indikativ, aber es trägt die Kraft des Imperativs. Ja? Das macht man nicht, das ist ein Indikativsatz, ein Aussagesatz. Es wird nicht gemacht, in diesem Hause wird nicht geraubt. So.
Amen.
Gott sagt seinem Volk, wie sein Denken aussieht, wie sein Wesen aussieht. Und die Gnade liefert die Kraft dazu. Damit die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben. Wir sind in der Bewährung. Und wenn wir bei Jesus bleiben, dann geht es ins ewige Leben in voller Blüte. Wir haben schon das ewige Leben, aber in Knospenform. Aber eines Tages werden wir es in voller Blüte erleben. Die Schrift kann beides sagen. Jetzt haben wir ewiges Leben und morgen bekommen wir ewiges Leben. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, ist Jesus Christus Herr geworden, dann wird auch sein Leben und wird seine Gnade herrschen. Und das heißt, dass ich lieben kann, das heißt, dass ich verzichten kann, das heißt, dass ich leiden kann, das heißt, dass ich gehorsam sein kann, das heißt, dass ich durchgetragen werde. Vielleicht darf ich noch diese Gedanken noch durch dieses ergänzen. Was heißt es, letztlich durch die Gnade Jesus treu zu bleiben. Worauf kommt es letztlich an? Es ist eine große Hilfe, wenn wir die biblischen Wahrheiten zusammenfassen können. Es ist ja sehr viel in der Bibel. Aber wenn wir dieses Viele zusammenfassen können in kurzen Sätzen, dann ist es eine große Hilfe. Für Jesus zu leben, ihm treu zu sein, ihm zu leben, heißt im Grunde zweierlei: Vertrauen und Lieben. Wie weiß ich das? Das steht im Thessalonicher Brief, im ersten Thessalonicher Brief. Und auch an anderen Stellen. Wenn Sie sorgfältig lesen, werden Sie merken, dass letztlich, was Paulus durch den Heiligen Geist von den Neubekehrten fordert, sind diese zwei. Wenn es da klappt, dann ist man geistlich gesund. Wenn es da krankt, dann fehlt es. Paulus, wenn er wissen will, ob seine Neubekehrten in Thessalonich noch gesund sind, ob sie noch gut stehen, fragt nach ihrem Glauben. Das heißt, wie steht das Vertrauensverhältnis zu Jesus Christus, dem Messias? Und wenn dieser Strang nicht gerissen ist, wenn der intakt ist, dann freut er sich, dann lebt er auf. Der Glaube, das Vertrauen ist das Tragende. Der Schlüssel zunächst, aber dann das tragende Element meines Christenlebens. Aber der Inhalt der Beziehung zu Jesus Christus ist Liebe. Das ist das Eigentliche. Da ist die Dynamik. Glaube ist der Schlüssel in die Liebe hinein. Aber die Liebe ist es. Und wenn also diese beiden, der Schlüssel, das tragende Element und die Substanz, die Liebe, vorhanden sind. Paulus sagt, schreibt an Timotheus, du weißt um meine Verfolgungen, die ich da in Ikonium und so weiter erlitten habe, aber aus dem allem hat mich Gott gerettet. Auch aus der Steinigung? Ja, auch aus der Steinigung. Was wurde denn gerettet? Der Leib? Er blieb am Leben. Wie zerschunden er war, weiß ich nicht. Wie er blutete, weiß ich nicht. Ganz bewahrt wurde er sicherlich nicht. Wie viele Knochen gebrochen waren, weiß ich nicht. Er konnte offenbar noch laufen. Aber seine Beziehung zu Jesus Christus war intakt geblieben. Kein Groll gegenüber den Verfolgern. Kein Misstrauen Jesus gegenüber. Herr Jesus, Gottvater, du bleibst vollkommen gut. Das ist schwer zu sagen, nicht wahr? Das ist schwer zu sagen. Vielleicht wurden sie nicht mit Steinen beworfen, aber mit Worten, die wie Steine ankamen. Und dann Liebe zu bewahren, Gott gegenüber, dem Bruder gegenüber, der Schwester, dem Feind, dem Nichtchristen gegenüber. Diese Kraft liegt nicht in uns. Bedenken wir immer wieder, in uns wohnt nichts Gutes. Römer 7 ist für Christen. In uns wohnt nichts Gutes, nichts. Alles ist Geschenk. Ich bin mit Christus gestorben, Galater 2. Ich lebe aber, dennoch nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich bleibe verwerflich. Es ist nur die Gegenwart Christi in mir, die mich lebenswert macht. Merken Sie jetzt, was es heißt, wenn Paulus zu uns sagen will, Jesus ist unsere Lebenskraft. Die Kraft zum Glauben, die Kraft zum Lieben, die Kraft zum Leiden, die Kraft zum Zeugnis ablegen, die Kraft zu allem. Wir gehen über zu Kapitel 6, Vers 5. Wenn wir Zusammengewachsene geworden sind in der Ähnlichkeit seines Todes, so werden wir sie aber bestimmt auch sein in der seiner Auferstehung. Das heißt, in der Ähnlichkeit seiner Auferstehung. Ein schwieriger Vers, ein schwieriger Text, der ganze Kontext. Ohne jetzt alle Problematik mit der Taufe in Verbindung stehend zu besprechen, möchte ich ganz kurz sagen, Verwachsen mit Jesus Christus werden wir durch den Glauben. Durch den Glauben an den Messias kommen wir in die lebendige Beziehung zu Jesus Christus hinein. Und nur durch den Glauben. Nur. Das heißt, durch das Ja-Sagen zum Angebot Gottes. Glauben heißt, das Angebot Gottes wird angenommen, das Angebot Gottes in Christus. Und in diesem Moment tut Gott mehr, als ich mit den fünf Sinnen vernehmen kann. Ich merke es nicht, aber ich erfahre es beim Lesen des Wortes Gottes, dass ich in diesem Moment eingegliedert wurde in die geistliche Person von Jesus Christus, sodass so wahr wie dieser Finger in die Hand hinein gewachsen ist und die Hand in den Finger hinein und beide hier ineinander sind. Oder wie die Rebe im Weinstock und der Weinstock dort, wo sie zusammengewachsen sind, in der Rebe ist. So real sind wir alle heute in diesem Raum, weil Jesus hier ist, verwachsen mit ihm, jeder von uns wie eine Rebe, verwachsen mit ihm ist im Geiste. Und wir beziehen aus ihm sein Leben, seinen Lebenssaft, seine Kraft. Jesus Christus ist meine Lebenskraft, weil ich mit ihm verwachsen bin. Als ich in Jesus Christus hineinkam, wurde sein Tod mein Tod. Seine Kreuzigung ist jetzt meine Kreuzigung. Und seine Auferstehung ist jetzt meine Auferstehung. Und das ist nicht nur Einbildung. Das ist nicht nur Psychologie. Wenn ich das glaube, dann handelt Gott aufgrund dieser Tatsachen. Das sind geschichtliche Tatsachen. Glaube ich das, dann steht Gott zu diesem Glauben und handelt aufgrund dessen, dass Jesus Christus wirklich starb. Die Kreuzigung, die Stadt, die fand statt. Und seine Auferstehung fand wirklich statt. Und um Christ zu sein, ist es deshalb wirklich, dass sie glauben an die leibliche Auferstehung Jesu Christi. Denn dann habe ich keine Auferstehung, wenn er keine auch hatte. Karl Barth wird von einem Journalisten in Chicago, glaube ich, war es, gefragt. Wenn man damals eine Kamera dabei gehabt hätte, bei der Auferstehung, in Anführungsstrichen, Jesu Christi, hätte man das aufnehmen können? Barth sagt, ich weiß nicht. Er konnte nicht zur Auferstehung Jesu Christi stehen. Diese kleine Aussage stellt fast seine ganze Dogmatik in Frage. Nicht, dass alles wertlos wäre. Aber wenn er nicht das sagen kann, dann ist sein Christsein in Frage gestellt. Ich habe kein Leben, wenn Christus nicht wirklich auferstanden ist. Seine Geschichte muss wirkliche Geschichte sein. Dann wird mein Glaube zur Wirklichkeit durch das Handeln Gottes. Dann handelt Gott. Ich bin also in Christus auferstanden und deshalb habe ich heute wirklich Leben und deshalb kann ich wirklich Nein sagen zur Einladung der Sünde. Und ich kann wirklich obsiegen und ich kann aufhören zu sündigen. Und das ist gute Nachricht für die, denen wir zu dienen haben, mitsamt uns. Weiter, Verse 6 bis 8. Übrigens, ergänzend zu Vers 5, darf gesagt werden, dass dieses Verwachsensein mit Jesus Christus durch den Heiligen Geist stattfindet. Dazu müssten wir andere Texte hinzuziehen, wie 8, Vers 10. Ist Christus in uns, dann ist der Geist, das heißt der Heilige Geist, Leben. Da sollte man für eine gute Übersetzung sorgen. In Römer 8 ist selbst die lutherische Übersetzung nicht die beste. Und ich weiß nicht, ob es eine ist, die kontinuierlich gut wäre, das habe ich noch nicht so kontrolliert. Aber wenn wir in Vers 10 sind, dann sollten Sie kontrollieren vielleicht, wenn Sie wollen. Wenn Christus in euch ist, dann ist der Geist Leben. Geist und Leben im Deutschen groß geschrieben. Der Leib ist tot mit kleinem T und auch hinten ein T. Nicht groß T-O-D. Die Parallele ist nicht konsequent. Der Leib ist tot, das heißt dem Tode geweiht, immer noch unter der Verwaltung des Todes, ist nicht vom Heil erfasst. Ich darf dieser Schar von Missionaren sagen, das Evangelium ist nicht für den ganzen Menschen, nur für den Geist. Morgen für den Leib. In diesem Sinne verkündigen wir es schon heute, aber es ist nicht heute für den ganzen Menschen. Das Evangelium ist für den Geist. Das heißt, nur der Geist, die eigentliche Versöhnung, wird heute gerettet, wenn jemand zu Jesus Christus kommt und an ihn glaubt und Buße getan hat. Morgen, wenn Jesus Christus kommt, wird mein Leib vom Heil erfasst sein. Heute ist mein Leib nicht bekehrt. Der macht mir große Schwierigkeiten. Aber er darf in den Dienst Gottes gestellt werden, Römer 12. Er darf dennoch von Gott geheiligt werden und gebraucht werden. Aber er ist nicht bekehrt oder gerettet. Morgen wird er aber gerettet werden. Zurück. Also, der Geist ist Leben. Das heißt, der Geist ist Gott und Gott ist mein Leben. Wenn Christus in mir ist, ist Gott in mir, der Leben ist. Und dann auch die nächste Stelle, 1. Korinther 12, 12 und 13. In Vers 12 werden Haupt und Leib zusammen der Christus genannt, der ergänzte Christus. Und in diesem Christus sind wir durch das Getauchtwerden in den Heiligen Geist hinein versetzt. Das heißt, dadurch, dass wir in den Heiligen Geist, im Heiligen Geist, in Jesus Christus hineingetaucht wurden, im Glauben, im Geiste, nicht in der Taufe, dadurch, dass wir im Heiligen Geist waren, sind wir in Jesus Christus hineingekommen. Das heißt, durch die Handlung des Heiligen Geistes sind wir in Jesus Christus hineingekommen oder mit ihm verwachsen. Zurück zu Römer 6, 6 bis 8. Von diesem Kenntnis nehmend, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Probleme hat mit dem alten Menschen, aber oder wer Probleme hat mit der Theologie vom alten Menschen. Wer das hat, wer solche Probleme hat, der sollte jetzt sich dieses ganz besonders merken. Der alte Mensch ist schon gekreuzigt worden, bald vor 2000 Jahren. Der wird nicht mehr gekreuzigt, können Sie lassen. Sie schaffen es sowieso nicht. Nie. Und auch im Galaterbrief steht nicht in der Gegenwartsform, die Kreuzigen. Ich denke, es ist verbessert worden in der Revision. Aber in der alten Luther-Übersetzung, die haben ihre Lüste gekreuzigt. Und nein, die Kreuzigen ihre Lüste. Nicht so. Sondern als wir im Glauben zu Jesus Christus kamen, wurde seine Kreuzigung meine Kreuzigung. Sodass wir in gewissem Sinne sagen können, an zwei Stellen geschieht Kreuzigung, auf Golgatha und in meiner Bekehrung, in meiner Hinwendung zu Jesus Christus. Aber meine Hinwendung zu Jesus Christus ist nur die Anwendung der Kreuzigung Jesu Christi. Sodass ich per Hinwendung zu Jesus Christus sagen kann, ich wurde damals auf Golgatha gekreuzigt. Seine Geschichte wurde meine Geschichte. Am Tag meiner Bekehrung, 18. März 1935. Dann wurde die Kreuzigung auf Golgatha meine Kreuzigung. Aber geschehen war sie schon damals. Schon vorweg. Herbert Janssen und wir alle, wie wir auch alle heißen, waren damals in Jesus Christus gekreuzigt. Was ist der alte Mensch? Es gibt vier alte Menschen und vier neue Menschen. Erstens, der erste alte Mensch ist Adam und der zweite oder der neue Mensch ist Jesus Christus. Zweitens, Der erste alte Mensch ist die Menschheit, die von Adam herkommt. Und der zweite neue Mensch, oder der neue Mensch, ja, der zweite neue Mensch, ist die Menschheit, Epheser 2, die von Jesus Christus herkommt. Das heißt, die ganze Gemeinde ist neuer Mensch. Drittens, der alte Mensch ist ein Individuum in dieser alten Menschheit. Irgendein Mensch ist alter Mensch. Und der neue Mensch ist irgendein Christ in der Gemeinde oder in dem Volk Gottes im Leib Jesu Christi. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch. Viertens, der alte Mensch, der vierte alte Mensch, ist die Lebensweise derer, die von Adam herkommen und nie erneuert wurden. Die Lebensweise. Und die soll abgezogen werden, wie ein Kleid, abgetan werden. Und der vierte neue Mensch ist die Lebensweise des neuen Menschen, die Lebensweise Jesu, die angezogen werden darf. Sie wird grundsätzlich angezogen in der Hinwendung zu Jesus Christus. Aber sie muss bejaht und immer wieder gleichsam angezogen werden, Stück für Stück, im Heiligungsleben. Wenn Paulus sagt, der alte Mensch ist gekreuzigt, dann heißt das, dass die ganze alte Menschheit ist einer für andere alle gestorben, dann sind sie alle gestorben. Ich bin einer von dieser alten Menschheit. Ich bin dann gekreuzigt worden. Wenn ich aber gekreuzigt worden bin, dann ist auch meine Lebensweise dahin. Und das ist, woran Paulus hier appellieren kann. Unser alter Mensch, das heißt der wir dann waren, der ist gekreuzigt und deshalb sind wir jener Lebensweise nicht mehr verpflichtet. Von diesem Kenntnis nehmend, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde, wozu? Damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr sündigen werde, aber die Sünde hat ihre Kraft verloren. Zunächst einmal juristisch. Aber weil das Geschichte ist, weil das Wahrheit ist, weil das Tatsache ist, dass Jesus Christus wirklich starb und wirklich für andere starb, für mich, Herbert Janssen, weil das Wirklichkeit ist, wenn ich das glaube, dass Jesus Christus für mich gestorben ist, und ich sage das im Angesicht der Versuchung zur Sünde, ich bin mit Christus gekreuzigt worden, ich bin gestorben, dann handelt Gott und liefert, ohne dass ich das fühle. Ohne dass ich das empfinde, weiß ich von der Schrift her, dass ihr mir dann die Kraft liefert, dieses Nein durchzuhalten. Das Leiden bleibt, die Kraft bzw. die Dynamik der Lust bleibt, das Heulen bleibt, das Leiden bleibt, was immer jetzt die Situation. Es muss nicht bleiben, je nachdem, wie Gott das will, aber es kann bleiben. Das heißt, das Schwere, die Schwierigkeit als solche, die Intensität des Leidens mag nicht schwinden, aber ich habe Kraft, bei Jesus zu bleiben. Ich habe Kraft, Nein zu sagen. Trotz der Stärke dieses Leidens, trotz der Schwierigkeit, trotz der Anfeindung, was immer jetzt unser Problem sein mag. Ich kann in der Kraft meines Herrn treu bleiben. Die Liebe muss nicht abreißen, das Vertrauen muss nicht abreißen. Das ist Evangelium. Evangelium, von dem wir leben können bis zum letzten Tag unseres Lebens. Das ist gute Nachricht. Und dies ist nicht eine Methode, es ist eine Person. Es wird viel zu viel Schulung gemacht. Es wird viel zu viel methodisiert. Das lernt man nicht in einer zweiwöchigen Schulung. Das muss gesagt werden. Am Sonntagmorgen oder Sonntagabend oder Mittwochnachts um 2 Uhr, je nachdem die Situation sich bietet. Wo immer und wie immer wir Evangelium sagen können, dort darf es in der Gemeinde, auf dem Missionsfeld irgendwo weitergesagt werden. Aber wenn es angenommen wird, dann erlebt man, nicht gefühlsmäßig meine ich jetzt erleben, nicht in diesem charismatischen Sinne, sondern es bewährt sich, es bewahrheitet sich. Ich darf dann merken, Jesus lebt. Manchmal merke ich es erst hinterher. In diesem Moment ist alles dunkel. Aber Jesus ist meine Lebenskraft. Der Leib der Wirksamkeit der Sünde wird außer Wirksamkeit gesetzt, damit wir der Sünde nicht länger, und hier haben wir ein Wort, das Sklavendienst bedeutet. Dienst ist zu schwach, Sklavendienst zu leisten. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Denn wer starb, ist gerechtfertigt worden von der Sünde. Das ist klar. Ein Verbrecher, der hingerichtet wird, ist gerechtfertigt. Vollkommen gerecht vor dem Gesetz. Es hilft ihm nicht viel. Aber er ist gerecht, ja? Mir hilft es, weil ein anderer für mich starb. Jesus Christus wurde in seinem Tod gerechtfertigt. An meiner Stelle. Durch ihn. Und jetzt bin ich gerecht durch seinen Tod. Wer starb, ist Jesus Christus, ist Herbert Janssen, sind Sie, wer immer Sie heißen. Wer starb, ist gerechtfertigt worden von der Sünde. Und wenn das der Fall ist, dann ist Kraft da. Das müssen wir hier voraussetzen. Wenn wir aber mit Christus starben, so glauben wir, und was heißt glauben? Das, was wir wissen, annehmen. Sie können nichts glauben, was Sie nicht vorher wissen. Sie müssen zuerst wissen, ist es Wirklichkeit, und dann können Sie es glauben. So glauben wir, das ist, was die Schrift meint unter Glauben. So glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Er ist meine Lebenskraft, und jetzt ist es 11 Uhr. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.